Na, Julie, was geht ab?
Ja, geil. Endlich wieder Podcast.
Ja. In einem Raum.
In einem Raum. Wir sind jetzt live und direkt mit einer Gästin, wenn man das so sagen kann. Da kommen wir gleich dazu. Wir haben Midday. Wir sind top motiviert, euch ein paar Insights vorzustellen und ansonsten...
Das klingt wie so ein Reporting.
Ja, gell, wie so ein Reporting, so der klassische Wetterbericht, so es nähert sich dem Herbst, aber jo.
Na dann, Abfahrt, los geht's. Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip
ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac. Ja, also, wie wir ja schon eben angesprochen haben, haben wir einen Gast oder eine Gästin, sagt man dazu. Vorab... Resümee der letzten Woche. Gibt es jetzt nicht so viel zu resümieren, oder?
Es war warm. Ich habe viel geschwitzt auf dem Fahrrad, weil ich dann doch relativ viel gefahren bin in letzter Zeit.
Sehr gut.
Du warst beim Border Bash.
Stimmt, ich war beim Border Bash.
Du warst vorher in, du warst noch irgendwo anders?
Ich war Deutschland-Tour.
Deutschland-Tour, das hatten wir schon mal. Alter Hut, kalter Kaffee.
Ich war das erste Mal in Tschechien, halt mit dem Border Bash. Also kann ich wirklich da... Bohemische Schweiz und dann gibt es noch die andere Schweiz, wie heißt die nochmal da? Bohemische Schweiz. Und dann gibt es nochmal diese andere Schweiz bei Dresden.
Sächsische Schweiz.
Sehr, sehr schön. Also an alle Leute aus Berlin, es ist wirklich...
Ist nicht weit, ne? Was ist das so? 2,5 Stunden?
Ja, 3,5 Stunden, wenn man auf entspannt fährt mit dem Auto. Wunderschön. Es gibt Berge, es gibt Kurven, es gibt Täler, es gibt Sandstein. Man muss auch dazu sagen, wir hatten sehr Glück mit dem Wetter. Es waren, glaube ich, 30 Grad.
Das ist das letzte Sommerwochenende.
Sommerwochenende. Und wem das halt noch nichts sagt, Bohemian Border Bash, Endeffekt, es gibt ein Long Distance Run über 1500 Kilometer, was an dem Wochenende so gesagt dort endet. Und für alle die jetzt nicht 1500 Kilometer durch die Gegend ballern wollen, können sich einfach ein schönes Wochenende dort in Tschechien machen und dort werden diverse Gravel-Routen angegeben. Aber das Schöne dabei ist, Andrej, der Veranstalter, zeigt einfach damit die letzten, die sechste Ausgabe, einfach was wir für ein Glück haben, über Grenzen Fahrrad fahren zu können, von Tschechien nach Polen, von Polen nach Deutschland, von Deutschland wieder nach Tschechien. Klar, Schengen ankommen, ich glaube ab 16. September werden wieder die Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen verschärft, aber einfach zu zeigen, so was wir für ein Luck haben und was es auch für ein Privileg ist, in Europa bei uns einfach mit einem großen Blatt ohne Grenzkontrollen durch die Gegend zu fahren. Also es war wirklich ein sehr, sehr schönes Wochenende.
Fantastisch, sehr schön. Aber wir sind ja nicht nur zu zweit hier, wir sind zu dritt hier.
Genau.
Das ist viel spannender als der Border Bash. Denn wir haben, du hast es gerade schon im Soundtest, hast du es gerade schon so souverän gemacht, möchtest du sie ankündigen?
Genau. Ich hoffe, du hast den Reisepass dabei. Also zu Gast ist Kati Granz, Berliner Atze, Olympionikin im Bereich Leichtathletik, fährt auch gerne Rad. Und ja, erst einmal herzlich willkommen, dass du da bist. Wie geht's? Und Gratulation zur Masterarbeit. Sie wird jetzt die 90 Seiten hier im Podcast referieren, hoffentlich.
Wie geht's? Leg mal los. Hi, ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Bin gerade heute fertig geworden mit meiner Masterarbeit. Freue mich jetzt, mit euch ein bisschen quatschen zu können.
Hast du heute wirklich noch was geschrieben oder hast du heute so letzte Formatierung und da noch eine Leerzeile, damit es doch noch 90 Seiten werden und nicht 89?
Bilder
oder,
einfügen.
Quellen, hast du Quellenverzeichnis?
Ja, Quellenverzeichnis. Also, natürlich. Das ist ja so krass.
Oh fuck.
Ich habe echt ewig noch mit der Formatierung jetzt gerade rumhantiert. Aber es kommen mir dann auch immer noch mal so Gedanken zum Diskussionsteil, die dann auf einmal noch eingepflegt werden. Ja. Also, so rundum noch mal ein bisschen bearbeitet.
Hol uns mal ab, oder vor allem die anderen Leute auch, welche Studienrichtung und wie heißt die Masterarbeit?
Ja, ich habe Master Psychologie studiert mit dem Schwerpunkt Klinische und Gesundheitspsychologie und habe mir jetzt Selbststeuerungsmechanismen von Personen mit einem hohen impliziten Anschlussmotiv angeguckt und zum kontrastiert zu Personen mit einem hohen impliziten Leistungsmotiv. Es wäre jetzt ein bisschen complicated. Kann man
sich die zuschicken lassen, die Masterarbeit von dir?
In die Shownotes? In die Shownotes?
Genau, setzen wir in die Shownotes und dann kann man sich die ganz in Ruhe detailliert durchlesen.
Wie, ja, geil. Wie ist es heutzutage? Ist es da auch noch so? Ausdrucken, CD, Fax, USB-Stick einsenden?
Im Sekretariat abgeben, bevor es um 13.30 Uhr zumacht.
Mit Stempel.
Ja, es ist ein bisschen traurig, weil es irgendwie, ich habe gestern gesehen, ich war so, oh, ich muss meine Masterarbeit drucken gehen, also heute. Und dann habe ich gesehen, dass man die einfach nur per E-Mail verschickt als PDF.
Das ist echt irgendwie traurig.
Ja, irgendwie.
Hast du nochmal eine Verteidigung? Also eine mündliche?
Nee.
Irgendwas? Nix?
Nee, man schickt es dann einfach ab. Keine Ahnung, kriegt wahrscheinlich erstmal keine E-Mail zurück. Landet
im Spam. Erstmal so Immatrikulation. Jo, ist eingegangen. Ja. Viel Spaß.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, oder? Also.
Ja. Also ist nicht so, wird nicht so, kann man nicht so krass zelebrieren vielleicht, aber deswegen zelebrieren wir es ja hier ein bisschen. Ja. Genau, weil wir stoßen gerade mit Cremant an. Den Julie mitgebracht hat, danke dafür.
Ja, gerne. Ja, wie ist es denn jetzt, du hast die Masterarbeit abgegeben oder du machst hier wettkampfmäßig einen Run? Ist das so vergleichbar, so von so Zielgerade? Oder ist so...
Es ist witzig, weil ich heute mit jemandem darüber gesprochen habe, dass ich im Sport es schon eher liebe, so von Anfang an hart zu laufen und eher so gleichmäßig die Belastung zu setzen. Natürlich auch hinten raus muss man immer gut sein, aber ich mag die schnellen Rennen. Und so bei der Masterarbeit war ich echt krass lang auch ein bisschen am Prokrastinieren, also es vor mir herschieben und jetzt
80-20.
Und hinten raus fand ich so krass, wie ich mich konzentrieren konnte, auf einmal auch so 9 Stunden am Stück und so gar keine Anzeichen von Müdigkeit und vorher immer so halb eingeschlafen, also ist jetzt übertrieben in der Bib. Und genau, deswegen, da ist es ein bisschen anders. Hinten raus hatte ich jetzt einen besseren Endspurt, würde ich sagen. Bin jetzt auch froh, dass das vorbei ist.
Aber ist auch eine krasse Kombi, ne? Eine sehr moderne Kombi, irgendwie auch Leistungssport und Psychologie. Ist das was, also was war, also klar, der Sport war zuerst, weil du das schon seitdem du Kind machst. Aber wie kam das, dass du dann an Psychologie so interessiert warst? Hatte das was mit dem Sport zu tun auch, dass du dachtest, okay, das ist irgendwie, da ist so viel Druck drauf, da ist... Irgendwie muss man da mental auch irgendwie gucken, dass man nicht auf der Strecke bleibt, dass das irgendwie so ein Ansporn war, da Psychologie noch zu studieren oder wie kam das?
Also ich würde sagen, die Entscheidung war jetzt eher unabhängig von dem Sport, einfach aus einem großen Interesse am Menschen und diesen Prozessen und gleichzeitig auch zu merken, wie wichtig diese Prozesse sind, aber das habe ich eben auch im Sport gelernt und ich bin totaler Fan davon, sich mit der mentalen Stärke auseinanderzusetzen. Ich selbst habe auch eine Sportpsychologin, arbeite schon lange mit der zusammen und habe auch unabhängig davon so mentales Training im Sinne von Meditation viel gemacht und mir persönlich bringt es extrem viel und ich glaube, da kann man halt so krass viel noch rausholen. Deswegen finde ich das Thema super spannend. Ich möchte jetzt nicht konkret in die Sportpsychologie beruflich gehen, weil ich glaube, es auch mal cool finde, so beruflich dann was unabhängig vom Leistungssport zu machen. Aber ja, ich glaube, es ist krass, diese Sachen nutzen zu können, auch für sich im Sport.
Ja, ich glaube, das ist gerade bei vielen großen Athleten der Aspekt der mentalen Fitness quasi auch noch so viel ausmacht. Also gerade wenn du halt irgendwie so, ob das ein LeBron James ist oder ob das irgendwie ein Tadej Pogacar ist, dieser Druck, der halt da ist, gerade bei so Einzelpersonen, die dann irgendwie so mehr gefühlt so ein ganzes Team irgendwie auf ihren Schultern auch tragen, da irgendwie nicht völlig auszuklinken, ich glaube, das ist schon heftig.
Total, ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch vielleicht wirklich auch so ein Generationsding ist, weil ich weiß jetzt nicht, wie das so, sagen wir mal, vor 40 Jahren der Fall war. Du bist jetzt Jahrgang, wenn wir fragen.
94.
Wir hatten ja auch mal einen Gast, den Alex Bregenser, der professionell Mountainbike fährt. Bei dem ist es ja auch der Fall, der auch gesagt hat so, also klar, Training ist wichtig, Ernährung, Aber es ist natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, auch ein krasser Push, wenn man da halt nochmal so, so ein Mental Coach, psychologische Beratung neben dem Sport und so weiter hat, was ja auch eine, ja, würde ich sagen, eine gute Entwicklung ist. Also
auf jeden Fall.
Ja, also ich würde sagen, dass die besten Athleten und Athletinnen auch dann früher, die vielleicht sowas noch nicht hatten, auch immer die waren, die sowas schon, diese Skills halt wirklich schon auch hatten und selbst auch das für sich irgendwie trainiert haben, ohne das jetzt so zu labeln. Man hat irgendwie einen Sportpsychologen oder so. Aber ja, ich finde irgendwie, es ist auf jeden Fall, es lohnt sich krass und ich merke, dass das auch wie ein Training ist. Also es ist nicht was jetzt, ich habe diese Meditation halt mal in einer Saison gemacht und jeden Tag und bin wirklich viel besser gelaufen, auch so Visualisierungssachen und habe dann irgendwann gedacht, ah ja, jetzt kann ich das, ja geil, jetzt muss ich es nicht mehr machen. Aber es ist halt nicht so, es ist genauso, krass, wie ich halt rausgehen muss und jeden Tag wieder laufen muss oder eben Radfahren muss, um dem Körper eben zu zeigen, ja, das musst du erhalten, ist es irgendwie mit so mentalen Prozessen auch. Und das fand ich auch voll spannend. Jetzt muss ich auch mal wieder ein bisschen mehr verfolgen.
Das heißt, du hast es dann irgendwann nicht mehr gemacht und das hast du auch direkt dann gemerkt, dass es dann...
Ja, man wird dann immer so ein bisschen nachlässiger damit und dann geht's wieder zu den Wettkämpfen. Also so in der Vorbereitung bin ich immer so, ach ja, ist doch alles easy. Und dann geht's zu den Wettkämpfen und dann merke ich so, ich glaube, ich brauche es halt wieder.
Ich muss jetzt mal schnell meditieren.
Ja, genau, kurz vorher.
Du hattest gesagt, so visualisieren, also beziehungsweise wenn du das, wenn du meditierst, wie ist es dann, gehst du dir dann im Kopf vor, okay, da kommen wir gleich, glaube ich, nochmal dazu, was eigentlich so deine Disziplinen sind im Leichtathletik und was das mit Olympia auf sich hat. Siehst du dann deine Strecke, die du rennst, 1500 Meter, 400, berichtige mich, wenn ich da falsch liege, und gehst dir dann so im Kopf vor, okay, da gebe ich jetzt Gas, hier bin ich an der Position. Ich habe es nur mal gesehen beim Downhill-Wettkampf in der Schweiz, also wo richtig da vom Berg runter irgendwie mehrere Kilometer unter, keine Ahnung, 2 Minuten. Und da habe ich mir das mal angeschaut bei den Girls und viele waren oben im Startblock und haben schon so im Kopf, okay, da gibt es die Strecke.
Ist beim Bobfahren auch ganz
typisch. Genau, so da gehe ich rechts rein, links mit den Bremsen. Du hast richtig gesehen, die sind so in the mood. So.
Ja.
Wie ist das beim Laufen? Weil du stehst ja nicht in der Küche oder im Wohnzimmer und... Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich setze mich dann wirklich so explizit hin, zum Beispiel jetzt am Tag des Wettkampfes vorher und versuche dieses Rennen durchzugehen. Okay. Und es ist halt so, wenn das Gehirn das sozusagen macht, kann der Körper eigentlich gar nicht unterscheiden, ob du es tatsächlich machst oder ob das nur in deinem Kopf stattgefunden hat. Also es ist total das gute Training in dem Sinne auch für den Körper. Und genau, und das Problem beim Laufen, oder nicht Problem, ist halt, dass du es natürlich von ganz vielen Faktoren abhängig ist und von anderen Läufern. Also du kannst nicht wissen, wie du jetzt für dich selber, weil ich ja auf der Bahn, auf der Innenbahn mit ganz vielen anderen laufe, wie das genau abläuft. Aber ich bin dann sehr bei mir und auch eher bei diesen Gefühlen, die in mir hochkommen von, oh, ich kann nicht mehr, oder von diesem Gefühl vom leichten Laufen zum Beispiel oder gegen diese Dinge anzukämpfen. Und dann versucht man sich aber so verschiedene Szenarien vorzustellen. So, was ist, wenn ich da überholt werde? Was ist, wenn ich da dann einfach anziehe sozusagen? Und genau, dann ist es so im Rennen, so als hätte man es, wie es schon so ein bisschen
schon mal
erlebt.
Gemacht. Ah, stimmt, da kommt jetzt so Fitti, Cooldown, zack.
Oder okay, ich hatte mal ein Rennen, da bin ich einfach hinten raus wie so ein Automatismus an jemandem vorbeigegangen. Und ich wusste gar nicht, das habe ich gar nicht entschieden. Es ist so ein bisschen einfach aus mir heraus passiert. Und zwar aber so wie eine Entscheidung eigentlich. Und sowas passiert dann halt dadurch, dass man es vorher irgendwie schon häufiger durchgespielt hat,
Genau, weil so eine Bobstrecke, eine Autorennstrecke, eine Downhillstrecke, das kannst du halt irgendwie so einstudieren sozusagen. Ja. Aber klar, wie in einem Radrennen, du weißt halt nie, was machen die anderen. Also du kannst wissen, probieren, okay, ich mache von Anfang an vorne das Tempo und das probiere ich durchzuziehen. Da bin ich eh am Limit und kann eh nicht mehr schneller, so, und egal, was die anderen machen. Aber ist halt auch nicht so sinnvoll.
Gut, ich könnte mir fast vorstellen, beim Radrennen sind ja auch nochmal andere Faktoren da, so gerade mit dem Wattmesser und Kurven. So weiter. Kurven. Nee, aber wo man dann ja auch manchmal sieht, so okay, cool. So, weißt du, wenn ich jetzt hier da meine, keine Ahnung, 500 Watt die nächsten halben Stunden den Berg hochdrehe, so alles cool. So.
Als ob, 500 Watt.
Hä, gibt's Freaks.
Aber das frage ich mich, guckt man wirklich auf die Wattzahlen beim also bei Wettkämpfen auch. Ja. Krass, weil muss das man würde man ja nicht machen guckst, beim Laufen.
Wie viel, genau, das wollte ich gerade fragen. Du läufst, also können wir mal sagen, deine Hauptdisziplin sind 1500, ne?
Genau, ja.
Da guckst du, hast du gar keine Uhr um oder sowas,
nee,
ne?
Nee, da habe ich keine Uhr. Ja. Also klar, man guckt sich manchmal Splits an. Mir hilft es manchmal auch, das komplett auszublenden. Sieht man das
irgendwo auf dem Screen irgendwo?
Ja, also so bei großen Rennen gibt es alle 100 Meter die Zeit. Ah, aber sonst gibt es halt so alle 400 Meter eine Zeit. Und man guckt da schon so ein bisschen drauf. Aber du hast ja nicht diese, ja, das finde ich irgendwie nochmal die ganze Zeit, das vor sich zu haben, weil ich habe das beim Radfahren jetzt auch, dass ich halt die ganze Zeit auf dieses Ding da vorne gucke. Und irgendwie.
Naja, aber das ist tatsächlich, also je nachdem, was man fährt, ne, ist es halt, also wenn du ein Kriterium fährst und es wird hart, dann guckst du da nicht drauf, weil du musst dann halt fahren. Also da kannst du nicht aussuchen, wie viel du fährst. Aber wenn du im Kriterium zum Beispiel auch vorne raus bist, dann musst du dich pacen und dann musst du halt gucken, okay, ich kann jetzt irgendwie 3,80, kann ich für die nächsten 20 Minuten fahren, 400 platzig. So, und deswegen muss man das so ein bisschen, oder am Berg irgendwie, weißt du ganz genau, okay, der Berg ist so und so lang, ich kann da maximal irgendwie 320 über die ganze Distanz treten, muss ich halt gucken, dass ich da drin bleibe, weil sonst bringt's halt auch nicht. Das ist halt so ein bisschen dieses Klinische, weil das da so gut getestet ist alles, wissen die ja, also die wissen ja, egal wie gut der Tag ist, können die ja nicht einfach plötzlich 100 Watt mehr treten. So, das geht halt nicht. Und deswegen ist es ja, sagen auch viele Computer ab in Rennen, weil es irgendwie so, das also war ja so die Team Sky-Zeit, war einfach mega langweilig, weil einfach einer hat sich vorne reingesetzt, hat irgendwie seinen Stiefel da gemacht und am Ende ist Chris Froome die letzten 2 Kilometer gefahren, fertig, aus. So. Mhm. Und deswegen ist es ja so geil mit Tadej Pogacar zum Beispiel, dass der hat doch letztens, musste irgendwie, welches Rennen war das, Tour de France? Musste sein Rad wechseln, hatte keinen Computer dran.
Ja, doch, bei
hat trotzdem gewonnen.
Ja, genau. Und zum Beispiel Olympia, Herren, Straßen, gut, da waren es, glaube ich, nur noch, ich glaube, 1 Kilometer oder 2 zum Ziel,
wo
der genau, und da hatte der auch seinen.
Der musste noch seinen, die letzte Kurve finden.
Genau, hat er auch nicht seinen Rechner gesehen, seinen Bordcomputer. Aber klar, manchmal sieht man das und man sagt, warum attackiert der denn nicht? Und du siehst, die fahren einfach im Modus und dann weißt du, okay, gut, der ist das Ding da schon 10.000 Mal hochgefahren. Der weiß von seinem sportlichen Leiter die Ergebnisse von denen an. Er meint, mach dein Ding. Und auf einmal siehst du, wie der dann so hochfährt. Aber es ist auch immer wieder schön zu sehen, was Bene gesagt hat, dass es manchmal Leute gibt oder auch, das war, ich glaube, letztes Jahr gab es auch ein Bergzeitfahren, wo Tadej auch gemeint hat, so ist ja alles schön und gut, aber ich bleib so mechanisch und ich gucke den ganzen anderen Krempel weg. Ich weiß einfach, gut, es ist halt auch noch mal so ein Ego-Ding, gut, der Junge ist auf Zack so, keine Frage, aber es ist dann irgendwie ein bisschen schön
zu sehen. Aber das ist halt auch so ein Ding, das ist halt auch im Kopf, ne? Mindset, also so ein Tadej Pogacar, der hat halt ein, ich weiß nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er einen Mentalcoach hat, aber der hat halt so eine mentale Stärke, dass dem das halt auch egal ist. Und wenn er das dann verliert, ist dem dann auch egal.
Ja.
So, weil er halt weiß, okay, ja, ich hab ja alles gegeben.
Und,
so,
und ist immer noch gut drauf und lächelt. Ja. Und das ist schön.
Ja. Voll, ja. Voll. Aber ich finde halt, das ist alles so mittlerweile sehr kontrolliert, halt diese Leistungsparameter. Ja. Und ich denke mir so zum Beispiel, als ich als Kind, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, angefangen habe, da bin ich einfach losgerannt und ich habe mich komischerweise extrem gut einschätzen können. Ja. Ah, ich bin witzig, einfach diese Rennen mega gleichmäßig gelaufen, keine
auch die längeren
Idee,
Strecken schon?
Ja, keine Idee von irgendeiner Pace und einfach nach Gefühlen und habe mich trotzdem ausgelastet und ich glaube halt, dass dieses Gefühl, dass man es eigentlich sehr gut in sich hat, ich meine, man trainiert jeden Tag diese Paces, also ich weiß, meine 1500 Meter Pace müsste ich eigentlich im Schlaf sozusagen vom Gefühl her kennen und auch die Belastung auf dem Fahrrad, und ich, also mir hilft es manchmal viel mehr nach meinem Gefühl auch zu gehen und manchmal auch einfach die Uhr zu Hause zu lassen und nicht immer in diesem reinen klinischen Kontrollthema drin zu sein und einfach so ein bisschen zu vertrauen, dass es
Ich fand das aber auch geil. Ich bin, nachdem ich dann mit Rennfahren aufgehört habe, bin ich auch erstmal ohne Powermeter gefahren. Ja. Das war auch geil. Einfach nur groß die Uhrzeit und fertig.
Ich glaube, es ist halt auch einfach so, wenn man lange in einem Sport irgendwie aktiv ist, gerade jetzt sagen wir mal im Hobbybereich, und sich dadurch dann halt nicht irgendwie durch diese ganzen Parameter und so manchmal so den Spaß an der Freude so ein bisschen verdirbt, so, ja, da hat man auch ein gutes Gefühl. Aber klar, natürlich von den ganzen außenstehenden Freunden, Trainingspartner, Medien und so wird ja viel immer sukzessiert, so, ah ja, okay, musst du da ein bisschen drauf achten, da kann ich mir manchmal fahren, manchmal denke ich mir, Leute, yo, macht doch euer Ding. Also ihr fahrt jede Woche, sagen wir mal, 400 Kilometer, also da wirst du jetzt am Sonntag auch noch deine keine 120 Kilometer hinkriegen, gar keine Frage. Ich hatte kurzer Einwand, dann geht's gleich wieder zu dir. Mich vorhin war ein Freund bei mir, der Lukas, der jetzt die letzte Zeit bei Fingers Cross war, vielleicht kennst du die ja auch, die machen Socken aus Bayern. Und da gibt's ja auch den Ötztaler, das ist so ein ganz großes Hobbyrennen, ich glaube 5500 Höhenmeter.
Es gibt zwar im Ötztal nicht sogar so eine Profikategorie?
Ja, aber er meinte jetzt war, da dürfen nur, wovon er geredet haben, Leute starten.
Ach so, ja, ohne okay, Lizenz. Der Radmann ohne Lizenz, einfach.
Der Radmann. Und ja. 220 Kilometer. Das Ding ist irgendwie nach 2 Minuten ausgebucht. Die Leute drehen am Rad. Alles schön und gut. Und er meinte, da war ein Dude, und das sind alles Hobbyfahrer, der war dann einfach davor, 2 Wochen im Höhentrainingslager, um da mitzufahren, ist auch Top 50 gefahren, aber da dachte ich mir auch so, krass, also
ja.
Ich weiß jetzt nicht sein Background, aber der setzt dann einfach 3/4 seines Jahresurlaub, um zu sagen, ja, ich bin jetzt im Höhentrainingslager für was? Ja, ich fahre eigentlich so eine längere RTF in den Bergen. So, ja, jetzt mal blöd gesagt, aber ja, das ist aber krass das, und wie da so dieses...
Aber das ist halt eh im Amateursport, das Level ist so crazy. Ich meine, bei uns war das ja auch schon so. Also ja. ich war mit, weiß nicht, was habe ich trainiert? Ich habe vielleicht 15 Stunden die Woche trainiert oder sowas, so nach der Arbeit, und ich war ganz unten, am unteren Ende von dem, was die Leute so gemacht haben. Und dann kommst du da hin und denkst so, ja gut, wir sind ja hier irgendwie alle fit, und dann strahlen da irgendwelche Leute rum und denkst so, hä, was? Und dann siehst du, ja okay, die machen halt irgendwie, keine Ahnung, ihre 25, 30 Stunden Wochen. Und denkst so, hä?
Wie kriegen die das hin?
Ja, und dann irgendwie dadurch, so hardcore strukturiert und alles mögliche und irgendwie die Diät und so.
Und dadurch, dass es kein UCI-Rennen ist und keine Lizenz, können die Leute halt mit ihren Fahrrädern fahren, wie sie wollen. Weil bei UCI gibt es so ein Mindestgewicht an Fahrrädern, die müssen nämlich, ich glaube, 6,8. Aber
es gibt keine Dopingkontrolle, ne?
Genau, das ist auch ein ganz anderes Thema.
Oh, meinst du?
Ja, aber alle, aber volle Kanne.
Wirklich?
Ja, safe. Siehst du, muss man hören, manchmal gibt es ja echt so Radrennen, so keine Ahnung, egal wo hier, es gibt so einen Ring Fleischwurst zu gewinnen und dann so, ja, die waren so auf Epo, wo ich denkst, Junge, jetzt kostet ja erstmal deine Gesundheit, zweitens der Ring Fleischwurst und drittens, das ist ja, also was musst du da investieren? Was ich sagen wollte ist, und dann sind halt Freaks am Start, die dann ihre Fahrräder so optimieren, zum Beispiel wusste ich auch nicht, bei der SRAM-Schaltung, die elektrisch ist, gibt es diese Batterien und dann gibt es dann so No-Name-Batterien aus China, die nur halb so groß sind, die schneiden die dann ab. Oder auch so, wo ich mir gedacht habe, man kennt das ja so Long-Distance-Ran, ich nehme nur die halbe Zahnbürste mit, die dann von der Satteltasche so den Reißverschluss und dann so, ich so, yo.
Kein Lenkerband.
Mäßig.
Drops abgeflext.
Mäßig. Oh Gott, ey. Mäßig.
Wie diese Hill-Climb-Räder aus Großbritannien
immer. Ja, die dann da irgendwie mit 4 Kilo. Aber nee, wir kommen, Kathi, zurück zu dir. Wir haben jetzt viel geredet über alles Mögliche und dass du gerne rennst. Genau, also du kommst aus Berlin. Du hast vor 4 Jahren unter anderem bei den Olympischen Spielen in Tokio. Kleiner Werdegang, oder?
Wie kam es dazu?
Wie kam es dazu?
Wie hat es angefangen? Du hast eine Sache, die uns verbindet. Wir sind beide LG Nord-Kinder. Mhm. Ich nur kurz, meine Schwester deutlich länger.
Was ist LG Nord? Ich komme nicht von hier.
LG Nord ist ein Verein im Norden.
Von Berlin?
Der Verein.
Ist das eigentlich Laufgruppe, oder was?
Wie bitte?
LG Laufgruppe?
Nee, Leichtathletikgemeinschaft.
Ach ja, siehst du. Laufgruppe noch ein Claim. Leichtathletikgemeinschaft Nord.
Ja.
Es ist der Verein. Wenn du Leute rennen siehst, die so coole rote Sachen anhaben, sind vielleicht von LG Nord.
Ja, aber das ist der Real Shit. Nicht powered by. Dick.
Ja, das ist nämlich wirklich, also die Leichtathletik war früher echt noch so was anderes irgendwie. So jetzt mittlerweile ist das ja kulturell irgendwie mega cool geworden, auch in Berlin gerade, aber damals war es echt noch so ein bisschen nerdy Sport.
Das ist wie mit Radsport, ne? Sehr, sehr ähnlich.
Ja, genau. Und damals, als ich angefangen habe, war das eben noch so. Und ich bin auch immer noch in dem gleichen Verein jetzt, was cool ist.
Respekt.
Das ist geil. Das ist im Laufen ist gar nicht so üblich, dass es so oder Leichtathletik insgesamt, dass es so Teams gibt. Ne? Man ist im Prinzip einfach in seinem Verein und dann irgendwann läuft man, wenn es gut läuft, für Deutschland. Oder?
Genau,
oder?
Ja. Also so war es zumindest immer, aber es verändert sich gerade so ein bisschen. Also es fängt gerade an, oder beziehungsweise in Amerika ist es schon anders, die Struktur. Da war ich jetzt auch am Überlegen, mich dem sozusagen mal anzuschließen. Und jetzt fangen auch an, die Brands, also die Adidas, Nike, Puma, so Laufgruppen aufzumachen.
Ah, ja, okay.
Die gibt es jetzt quasi in USA schon etwas länger und in Europa fängt es auch gerade an. Also wir hatten so die erste große Gruppe, war diese On Europe-Gruppe. Ich weiß nicht, ob ihr von denen mal was mitbekommen habt.
Aber wie ist zum Beispiel hier der Track Club Berlin, den gibt es ja irgendwie auch. Ist das sowas?
Achso, nee, Berlin Track Club.
Das ist Hobby,
ist
oder?
Halt Hobby, genau.
Okay, okay, das ist keine Trainingsgruppe. So,
das ist eine normale Trainingsgruppe, da kann auch jeder quasi mittrainieren. Ich habe halt teilweise auch mit denen trainiert, aber jetzt nicht in deren Verein. aber das ist kein Profiverein in dem Sinne. Okay. Oder keine Profigruppe, weil Profivereine gibt es sowieso nicht. Aber deswegen, die Struktur verändert sich so ein bisschen. Aber früher war es halt wirklich klassisch so, man war in einem Verein, ist dann irgendwann, wenn man gut war, in den Bundeskader gekommen und hat sich dann quasi darüber qualifiziert für die großen Wettkämpfe. Und wir sind dann eben häufig zusammen mit dem Bundeskader in Trainingslager gefahren und so. Also war das eher so ein bisschen strukturiert, so auf nationaler Ebene.
Und hattet ihr auch, war das so, auch hattest du in deiner Altersgruppe mehrere Sportfreundinnen und Freunde? Also ich kenne es von mir, ich habe Leichtathletik auch früher so Leistungsbasis gemacht und habe dann aber irgendwann aufgehört mit 14 Jahren, weil so wenig nachkam, dass ich teilweise Trainings hatte, also das lag vielleicht auch am Verein. Der nächstgrößere war, welcher war das denn? War das Eintracht? Ja genau, und dann war ich halt in so Mittelding. Ich habe mit welchen trainiert, die waren zwei, drei Jahre älter als ich und das war dann irgendwie, das war sau der Abturn. Das war sau der Abturn und das hat mich dann leider da so ein bisschen rausgekickt. Wie war das bei dir? War dir da gut aufgestellt?
Ja, also ich hatte eine voll coole Trainingsgruppe, mit der ich quasi aufgewachsen bin und da immer mehr Leute dann auch durch mich, also dazugekommen sind, irgendwie Läufer und Läuferinnen. Und ich hatte immer da Leute um mich, aber dadurch, dass ich eben diese Trainingslager dann auch mit dem Kader machen konnte, hatte ich da dann einfach noch andere so auf meinem Niveau, auch gerade jetzt Frauen und ja, das war irgendwie so von der Struktur dann für mich ganz gut, aber grundsätzlich bin ich jetzt, merke ich, dass ich irgendwie total glücklich darüber bin, dass auch so Freunde aus anderen Kreisen anfangen mit dem Laufen und ich das so ein bisschen mehr teilen kann mit genau Leuten, die das dann auch im ambitionierten Hobbybereich machen, auch mega viel investieren, aber gleichzeitig ja, dass ich das irgendwie so ein bisschen mehr teilen kann, diese beiden Welten, in denen ich mich da immer lange befunden habe.
Denkst du, also wenn wir jetzt sehen, du hast ja eben schon mal angesprochen, so ambitioniert im Hobbybereich, wir haben hier in Berlin oder ich glaube generell in allen großen deutschen Städten oder auch weltweit, also der Laufhype ist ja extrem groß geworden, die Brands sind voll krass dahinter, alle rennen durch die Gegend um den Block. Denkst du, das hätte dich damals irgendwie nochmal ein bisschen anders gepusht, wenn du, also keine Ahnung, mit... Sagen jetzt mal, gut, du warst auf dem Profi-Level, da kann man jetzt nicht sagen mit Mitte 20, aber sagen wir mal mit so 14, 15, 16 und auf einmal bist du jetzt nicht die Einzige, die jetzt, ja, ich gehe jetzt nochmal laufen, sondern alle sagen so, ja klar, wir auch, aber wir machen so unser Ding. Denkst du, wäre das irgendwie so ein bisschen, hätte ich das nochmal ein bisschen mehr gepusht, aber gut, du hast dich selber gepusht so, du hast Olympia gemacht, also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, ah ja gut, ich muss jetzt mal schnell zum Bus sprinten.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich selbst eben krass gepusht und hatte irgendwie dieses Ziel irgendwann, was so entstanden ist. Ich habe irgendwie angefangen auf Berliner Ebene, habe gemerkt, boah, ich kann irgendwie ohne Training Berliner Meisterin werden und wurde dann natürlich so ein bisschen angefixt zu gucken, was geht eigentlich noch. Und dadurch ist es so, diese krasse Motivation auch entstanden, immer weiter zu machen und zu gucken, ob man es mal zu Olympischen Spielen schafft. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass es für mich, was ich gerade schon erwähnt hatte, so, ich habe so ein bisschen in zwei verschiedenen Welten gelebt. Das eine war eben dieser Leistungssport und das andere meine Freunde hier in Berlin. Ich habe irgendwie einen großen Freundeskreis und war ich auch in der WG mit meinen beiden besten Freundinnen und die sind dann eben am Wochenende ins Berghain gegangen, also jetzt überspitzt gesagt, so jedes Wochenende und oder haben halt einfach so ihre 20er ausgelebt und ich musste mich da sehr zurücknehmen und habe da häufig auch das Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen, ja, man war halt irgendwie alleine damit. Ich glaube, viele Leute konnten es in dem Sinne nicht so richtig nachvollziehen und jetzt merke ich so, dass da ein viel größeres Verständnis für auch insgesamt da ist, so auch jetzt gerade so im Kreis meiner Freunde, aber ich glaube, es hätte mir geholfen im Sinne von, das beides so mehr zu vereinen, aber sportlich gesehen habe ich halt einfach trotzdem durchgezogen und wusste halt, was ich will und ich wusste auch genau, was es braucht sozusagen. Aber jetzt mittlerweile merke ich auch, dass ich dafür nicht mehr bereit bin, halt sozusagen so viel auf dieser sozialen Ebene auch zurückzustecken und dass es aber auch nicht mehr notwendig ist, weil man irgendwie Möglichkeiten hat, das so zu verbinden.
Ja, ich finde es auch krass, mein Instagram, einfach nur, weil ich so ein paar Leuten folge, ist irgendwie so voller Run-Clubs und Lauf-Events. Es ist so crazy, wirklich. Also egal. Und die treffen sich dann alle immer an den verschiedensten Orten auf der Welt. Also irgendwie immer die gleichen Leute. Also irgendwie, wenn man Andi folgt, ich folge irgendwie Pascal Unbehauen noch. Und das ist dann so eine Gang, die halt immer wieder, und es sieht halt auch immer mega geil aus, was die so machen. Die yeah. machen dann irgendwie, entweder machen die mal so einen Ultra-Run oder irgendwie eine Meile oder irgendwas und dann gibt's irgendwie immer Pizza und noch Drinks danach. Es sieht halt nach richtig Spaß aus. Ja, so. Das ja. sieht halt so, dieses Community-Level vom Laufen, finde ich, ist schon echt krass so, weil irgendwie kommen mal alle zusammen und das, ich habe das Gefühl, ist auch so ein bisschen egal, weil es ist ja immer ein Ausrichter, es ist dann irgendwie New Balance oder ist es Nike oder irgendwie so und so, dass aber trotzdem irgendwie alle zusammenkommen. Also jetzt, also das ist halt dann nicht so, ist auch, nee, du bist bei Nike, du darfst jetzt nicht hier hinkommen. Ja. Das ist ja, irgendwie ja. so ein bisschen, dass es eher die Community ist und die nutzen dann einfach das Angebot, was es im Prinzip gibt. Voll. Und ja. das finde ich echt geil zu sehen, auch diese, die Offenheit und so, weil ich dachte dann immer sehr krass, dann musst du da hin zu so einem Run-Club und dann musst du da irgendwie durch die City mit einer Dreier-Pace durchheizen und dann sicher sind.
Und aber alles in demselben Dress
mäßig. Ja, aber so. Da habe ich irgendwann gesehen, dass die halt auch diese Social Runs, die machen ja. die halt völlig entspannt. Also da könnte auch ich mitlaufen. So. Ja, ja. Deswegen steige ich jetzt wieder ein neuer Einstieg ins Laufen ein.
Ja. Wirklich?
Ich steige immer wieder mal ein.
Ach so, perfekt.
Nee, es ist tatsächlich, ich habe auch letztens mit Pascal geschrieben, weil ich brauche irgendwie richtige Schuhe. Ich habe immer so Knöchelprobleme, weil ich auch schwer bin und so. Und ich glaube, vom Basketballspielen früher so
Buffalos.
Meine Knöchel irgendwie kaputt gemacht, genau, Buffalos. Aber ich will halt, mit dem Hund ist es halt geil zu joggen.
Ja.
Und deswegen will ich das jetzt ein bisschen mehr machen, gerade jetzt, wenn der Winter kommt.
Ja, du musst auf jeden Fall so eine Regelmäßigkeit reinbekommen, ja. dann wird es einfach viel einfacher. Und Voll. Man sagt irgendwie so, 6 Wochen musst du dir geben, wenn du wieder einsteigst.
Wie oft muss man dann die Woche laufen?
Ich würde schon sagen, mindestens so 2-3 Mal. Ja. Weil der Körper ist einfach, wenn du einmal die Woche gehst, vergisst er es irgendwie wieder. Dann baust du dir das gerade auf und dann ist wieder so.
Ach, ich gehe mal einmal, dann laufe ich 10 Kilometer und bin danach 3 Tage so im Sack.
Ja,
ja, aber das ist ja schon mal. Ich finde 10 Kilometer ist schon, finde ich, nicht verkehrt.
Ja, ist aber so dumm. Weißt du? Also ich sollte vielleicht eher mal 2-3 Mal die Woche 5 laufen.
Ja, das wäre vielleicht zum Start erstmal besser. Und irgendwann, das geht auch so schnell wie beim Radfahren auch, dass man irgendwann merkt, so nach ein paar Wochen, so, ach so, jetzt kann ich halt auch anstatt 5, 8 Kilometern irgendwann 10 Kilometer und so. Das habe ich jetzt beim Radfahren am Anfang halt auch gemerkt, als ich dann angefangen habe mit 40 und Kilometern, dachte so, ist voll viel und dann irgendwann, keine Ahnung, so über 100 mache oder noch mehr.
Was hast du in den Alpen gemacht? 200?
Über 200.
Über 200? Ja. Mit wie viel Höhenmeter? Also
ich glaube 3000 Höhenmeter. Also es ging noch, so, aber
schon mal, wenn man aus dem Berliner Gebirge.
Ich wollte gerade sagen,
ich fand's auch völlig absurd.
Ja. Als was? Mitteldistanzläuferin dann aus Berlin plötzlich über 200 Kilometer durch die Alpen, ist schon stabil.
Ja, ich muss auch sagen, es war eine Experience. Ja. Aber ich finde es irgendwie krass, dass es möglich ist, weil ich hätte eigentlich irgendwie immer nicht gedacht, dass, wenn man kennt es so vom Laufen, macht immer hart und kurz und schnell. Also so das Längste, was ich so laufe, sind 20 bis 25 Kilometer, ist jetzt auch ein bisschen länger, aber es ist halt relativ schnell gegessen und dann kann man irgendwie so 8 Stunden auf dem Fahrrad sitzen. Das Geile,
vor allem, was man alles sieht.
Was man alles sieht,
was man alles isst.
Ja.
Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb viele Läufer und Läuferinnen jetzt auch aufs Rad umsteigen oder es also quasi hinzuziehen zum Training, weil es einfach den Radius so krass erweitert. Du kannst einfach, also erstmal kannst du viel länger dich belasten, weil es halt nicht so auf die Gelenke und sowas alles geht.
Voll, ja.
Das ist eine sitzende Tätigkeit, ist auch super. Ja. Und du siehst einfach so krass viel. Also klar, jetzt in Berlin nicht so krass dankbar irgendwie, aber wenn du in, keine Ahnung, in München oder egal wo anders außer Berlin und du brauchst nicht erstmal 3/4 Stunde, um rauszufahren, so, dann siehst du halt in 3 Stunden, ist halt mega geil.
Ja, ich hab auch echt nochmal so, ich habe das in St. Moritz gemacht und da in der Nähe und da haben wir auch häufig halt im Sommer so Trainingscamps, was das Laufen angeht und ich habe echt nochmal so krass viel mehr gesehen und war da voll dankbar drüber, dass ich dann ja doch dadurch, dass ich eben nicht laufen konnte, sowas mal erleben kann.
Das ist auch das Geilste, wenn man irgendwie, wenn wir immer irgendwo waren für irgendwelche Rennen oder wenn man irgendwo anders Urlaub macht, dann so eine Stadt auf dem Rad zu erkunden, das ist auch so geil. Also gerade dann, wenn es halt nicht so ein Cityrad ist, das geht natürlich auch, aber wenn man mit dem Rennrad unterwegs ist und dann eh irgendwie rausfährt und dann irgendwie noch so 3-4 Umwege und so, da siehst du halt so viel in kurzer Zeit, das ist total geil.
Obwohl ich es auch geil finde, das habe ich gemerkt, wo ich früher ein paar Mal in Sizilien war, in Palermo, mit der Family oder meiner Mutter und meinem Bruder hatte ich Laufsachen dabei und einmal mit der Uni. Und dann bin ich morgens gelaufen durch die City, so eine halbe Stunde. Und dann wusste ich direkt, ah geil, da ist ein Friseur, da gibt's vielleicht ein Select, da ist ein geiler Bäcker. Und dann hat man nochmal so einen kleinen, so 30 Minuten, zack, Impression, okay, wenn wir dann später durch die Stadt dudeln.
Du sparst dir halt dieses Google Maps aufmachen und so, weil du halt die Straßen schon gesehen hast. So mit dem Rad halt noch ein bisschen größerer Radius. Du weißt, hier vorne links ist ein Supermarkt, können wir einfach hin. Okay, ja, alles klar. Alles geil. Aber sag mal ganz kurz, so, du fährst jetzt auch Rad, haben wir gehört.
Genau.
Warum?
Ja, ich habe seit einem Jahr ein schönes Standardbike.
Darauf wollten wir gar nicht hinaus.
Und genau, ich bin tatsächlich eher so über meine Verletzung da jetzt hingekommen.
Geht auch vielen so, ne?
Geht vielen so, ja. Und ich habe dann so total viel auch im Gym auf dem Ergo trainiert, was auch echt krass, also für mich immer mega hilfreich war in so Verletzungspausen. Ich war danach immer irgendwie auch krass fit im Laufen. Aber habe so gemerkt, mir fehlt es voll draußen zu sein. Ich bin nicht so ein unglaublicher Gym-Fan. Ja, weil man einfach die ganze Zeit drin ist und so unnatürliches, unnatürliche Umgebung. Und dann zu merken, so, ich kann trotzdem draußen sein, ich kann trotzdem da durch den Wald, im Grunewald, die Havelchaussee lang und habe irgendwie frische Luft und kann was sehen und so, was ihr ja gerade, was wir auch gerade gesagt haben, war ich mega dankbar, das so entdeckt zu haben für mich, das Rennradfahren. Und dass es klar so ganz ähnliche Belastungen abzurufen sind wie einfach auch beim Laufen, sogar noch viel, viel länger. Also ich kann quasi, ich verstehe das auch immer nicht, aber mein Puls ist relativ hoch beim Radfahren und ich kann den aber unglaublich lange halten. Also ich könnte das vielleicht 2 Stunden beim Laufen und auf dem Rad habe ich den dann 6 Stunden. Deswegen, ja, es ist voll der gute, glaube ich, der gute Trainingsreiz. Ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt noch nicht wieder back im vollen Lauftraining, aber was mir das dann jetzt vielleicht auch gebracht hat, so für meine Ausdauer.
Was hattest du? Du hattest Achillesferse, Sehne?
Achillessehne, genau, Achillessehne? Ja. Ich hatte so ein...
mit OP und allem Zip und Zap, ne?
Genau, ja. Ich wurde im März operiert. Ich hatte so einen Riss zu 90%, was irgendwie so durch chronisch...
Am seidenen Faden.
Es hing am seidenen Faden, ja. Der Arzt hat mich auch so komisch angeguckt, als er das MRT gesehen hat, wie ich dann reingelaufen bin, weil er so war, so krass, dass du noch... dass du noch gehen kannst. Und ich bin sogar noch in der Woche irgendwie so 8 Kilometer... gerannt, so nochmal versucht. Also irgendwie, der Körper hat so krass. Möglichkeiten, dann doch zu kompensieren irgendwie. Aber es war natürlich alles auch so ein bisschen schmerzhaft. Genau, und die OP war aber ganz schön groß und ich bin, das ist jetzt ja 6 Monate her, bin quasi immer noch im Reha-Prozess, fange jetzt gerade ganz langsam wieder an, so ein bisschen ein paar Schritte zu joggen. Könnte natürlich viel schneller gehen, meiner Meinung nach. Aber ja, und gerade jetzt in Vorbereitung auf, ich wollte mich eigentlich auf die Olympischen Spiele jetzt in Paris vorbereiten, war das natürlich schon ziemlich hart, dann damit so eine Unterbrechung des Ganzen zu haben. Aber ja, bin jetzt guter Dinge.
Konntest du, wie war das jetzt für dich, dass die Olympischen Spiele stattgefunden haben ohne dich? Konntest du die Olympischen Spiele schauen? Warst du so ein bisschen wehleidig oder hast du es komplett ignoriert oder standest du über den Dingen?
Also ich glaube so, ich habe die verfolgt, die Olympischen Spiele, und ich habe es auch total genossen irgendwie. Und es lag auch daran, dass es einfach diese OP jetzt einfach schon im März war und da schon klar war, das Ding ist gegessen irgendwie. Und ich da diese Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen und das irgendwie zu akzeptieren. Und erstaunlicherweise fiel mir das dann diesen Sommer über gar nicht mehr so schwer, weil ich es irgendwie mega gut akzeptieren konnte. Und ich hatte jetzt auch 2015 beispielsweise auch eine sehr große Verletzung, die mich so ungefähr ein Jahr rausgehauen hat. Und damals bin ich ganz anders damit umgegangen. Es war viel schwerer und ich habe irgendwie mega gestruggelt darunter. Und diesmal habe ich irgendwie, ich habe halt daraus so viel gelernt und gesagt, so, es passiert mir nicht nochmal. Und ich werde irgendwie diese Zeit nutzen für andere Dinge und die Möglichkeiten, die mir dadurch irgendwie gegeben sind. Und deswegen konnte ich das dann auch so betrachten, als ich dann in Paris saß. Und ich war tatsächlich zu den Läufen, zu den 1500-Meter-Läufen im Stadion mit meiner Family. Und habe mich eigentlich eher viel mehr gefreut zu sehen, was für eine krasse Stimmung da im Stadion war. Und einfach dieses Gefühl, diese Emotionen, die da auf der Bahn sind, die ich ja auch nachvollziehen kann, so zu spüren. Und es war eigentlich für mich voll die schöne Erfahrung.
Wie war das von den Zeiten her? Vergleichst du dann so, okay, ah, der Vorlauf war so und so schnell, hätte ich geschafft oder sowas?
Machen wir so auf der Tribüne. Ja, also ich vergleiche das natürlich oder ich gucke natürlich so, wie die Leistungen
sind. Was ist deine Bestleistung auf 1500?
405.
405, da muss ich dann, merke ich mir, frage ich dich nämlich gleich, was deine Wattwerte über 4 Minuten sind. So, ja?
Oh mein Gott. Ja, und also genau, die Zeiten insgesamt sind einfach schneller geworden, so wie auch, ich weiß gar nicht, ob es im Radsport auch so ist, aber ist es auch so. Und auf allen Strecken, es ist zum einen, also es hat ja verschiedenste Gründe. Das
Carbonsohle.
Die Carbonsohle, dann diese Laktatpuffer, Ernährung,
Vorbereitung, Recovery, alles, was dazugehört.
Stimmt es eigentlich, sorry, dass ich unterbreche, stimmt es? Ich habe irgendwann mal gehört, es gibt so Radsport-Wattwerte zu messen, so wie schnell ist man, VO2 Max, dies, das so. Und ich habe gehört, beim Laufen gibt es jetzt auch irgendwann, es gibt Schuhe, es gibt wo man Sohlen. Auch irgendwie so Wattwerte irgendwie.
Es gibt so Sohlen.
Habe ich mal gelesen, ja. Also das ist noch nicht, wir
nutzen so Wattwerte gar nicht. Also ich konnte damit gar nichts anfangen bis zum Radfahren. Manchmal bei Strava sehe ich, manchmal werden auch so beim Laufen Wattwerte angezeigt.
Genau.
Noch nie vorher irgendwas einordnen können davon. Also bei uns ist eigentlich nicht so ein Thema. Keine Ahnung, vielleicht kommt es jetzt auch noch dazu.
Ich glaube, also ich habe das auch mal im Triathlon-Kontext irgendwie so auch gehört und ich glaube, da geht es dann vor allem um Kilojoule, also um den Energieumsatz, damit du halt weißt, damit du halt genau berechnen kannst, wie viel musst du fuelen und was.
So Energy zu Support.
Genau, weil ich weiß jetzt nicht, was Wattwerte beim Laufen, weiß ich nicht genau, aber da geht es halt um die ausgegebene Energie quasi, glaube ich, eher als dass man da irgendwie sagt, Watt, keine Ahnung. Watt kann man ja bei Gewichtheben kann man das messen, hast du so eine Platte im Boden.
Echt? Dann wird auch?
Also kniebeugenmäßig. Also kannst du so hochspringen und dann siehst du unten halt den, so wie beim Pedal, im Prinzip nur auf dem Boden.
Bist du dann so sprungkraftmäßig und okay, gut. Ja, 8000 Watt halt.
Ja, also meistens 8000. Wo waren wir? Wir waren bei es ist eh schneller geworden alles. Also waren da die Läufe so, dass du, oder beziehungsweise man passt sich im Lauf dann wahrscheinlich auch einfach drauf an, ne? Also, oder würdest du sagen, 405 ist dein absolutes Limit?
Nee, hoffentlich nicht. Also ja, ich meine, mein Ziel war es immer mal unter 4 Minuten zu laufen. Damals wäre man damit so wirklich schon echt relativ weit vorne in der Welt gewesen. Mittlerweile muss man das ungefähr laufen, um im Finale zu stehen bei Olympischen Spielen. Also Top 12 ist trotzdem, oder teilweise reicht es nicht mal. Also was das angeht, hat sich das schon deutlich verbessert. Und es ist natürlich auch krass zu sehen, nochmal so, die Zeiten werden immer schneller. Kann man das irgendwie überhaupt nochmal erreichen in der Phase? Aber genau, meine Bestzeit steht noch von 2019 und ich hatte, glaube ich, auch in den Jahren danach echt nochmal eine Form, die teilweise besser war, konnte das aber nie so richtig präsentieren. Es ist ja auch immer von Lauf zu Lauf irgendwie abhängig.
Ist das eine Wettkampfzeit oder eine Trainingszeit?
Das ist ein Wettkampf. Wir haben keine Trainingszeiten, genau. Aber es ist witzig, weil ich damals als ich zu Nike gekommen bin, meinen ersten Schuh, so eine ID-Schuh hatte und mir darauf geschrieben habe 405, sozusagen mit, keine Ahnung, wie alt ich da war, irgendwie so 18 oder so, weil das so meine Zielzeit fürs, für insgesamt meine Karriere war. Krass. Ich habe das so manifestiert und jetzt steht die noch.
Und du hast erreicht.
Ich habe es erreicht,
Schreib mal. Geil. 3,20 drauf.
Ja, genau, ich muss nämlich jetzt eine neue Zeit manifestieren. Ich hoffe, dass es dann nicht
bleibt. Das hilft immer, so visualisieren hilft immer.
Ja, genau, ist wieder das, ja.
Und was sind die, was ist da jetzt, was war die Siegerzeit in Paris, weißt du das? Was ist da so, wo ist man da?
Die laufen schon so, also echt deutlich schneller, die laufen jetzt weit unter 4 Minuten, so 3,52,
ja, krass.
3,51.
Mit Schmuck.
Sind so die besten, aber die laufen, das ist dann quasi Schmuck, auch am Weltrekord.
Ja. Was ist der Weltrekord?
Ich glaube 51.
Ja.
Ja.
Ja gut, aber es sind 3, auch nur ein paar 50. Sekunden. Ja. Musst du so sehen, es sind auch nur ein paar Sekunden. Ein paar Sekunden hier, ein paar Sekunden da.
Also eine Sekunde auf 15
Sekunden. Das richtige Müsli, das macht das dann schon. Richtig. Schlaf, Müsli, ne? Das ist ja das.
Was ich mich gefragt habe, bei der Leichtathletik oder bei deiner Disziplin, wenn ihr dann trainiert ihr dann auch so Bestzeit-Dinge oder macht ihr so, einfach nur so, bei meinem Radsport ist ja jetzt nicht so, dass die trainieren, okay, wir ballern jetzt den Berg in der Topform hoch, sondern so, es hat sich irgendwie so ein Trend entwickelt, so Grundlage 2, sagen manche Sportwissenschaftler, dass das anscheinend so das New Best Thing ist. Also jetzt nicht mehr so hart, sondern eher so, so konstant. So. Und dann, wenn der Tag kommt, wird dann richtig geliefert. Wie ist es bei euch?
Habe ich aber auch schon anders gehört. Das wohl zum Beispiel, das habe ich aus internen Quellen gehört. Du kannst dir vorstellen, von wem das bei Alpecin zum Beispiel, wenn Mathieu Van Der Poel mittrainiert, dass er einfach trainiert.
Ja, okay.
Das ist dann einfach Radrennen.
Ja,
das ist wirklich
ja,
so. Der sagt, die fahren los, er sagt, okay, los.
Ja.
Und dann ist halt mit Kreiseln und allem drum und dran und attackieren und sowas.
Und für ihn ist Grundlage 2-mäßig.
Bis keiner mehr steht. So.
Ja.
Das ist halt echt krass. Ja.
Apropos, jetzt schon wieder ein Einfall. Alpecin, gestern habe ich noch Maurice Ballerstedt getroffen, auch Berliner Atze. Gratulation zur zweiten Vuelta. Es gibt ja 3 große Grand Tours, den Giro, die Tour de France und die Vuelta. Und es sind alles 3 krasse Grand Tours. Und gerade bei der Vuelta, weil das ja im August startet bis Anfang September und die hatten teilweise 48 Grad. Das ist
krass.
Geht auch über mehrere tausend Kilometer, also
und
Gratulation.
Als 48 Grad.
Das war richtig krass.
Und Caden Grove, sein Sprinter, also Maurice ist als Anfahrer gefahren, hat auch, ich weiß nicht genau wie viele Etappen, aber mehrere Etappen gewonnen, also hat er auch einen guten Job gemacht. Ja. Und er ist durchgekommen. So.
Wieder zu dir.
Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, um was es ging.
War irgendwie mit dem...
Ach so, Trainings-
genau, ob ihr da auch sagt, so, ihr rennt jetzt Bestzeit.
Also läufst du oft wirklich 1500 Meter?
Nee, ne? Nie. Also wirklich nie. Man macht... Nee. Bist du bestimmt schon mal gelaufen im
Training. Ich weiß, nur 10.000.
Sag mal, was ist das Cooper-Test? Das ist...
Cooper-Test, der 12 Minuten. Ich hoffe, dass du da mehr als 1500 Meter... Obwohl... Boah. Weiß ich nicht.
Ich wollte gerade sagen.
Doch,
ich weiß
das es nicht. Mehr.
Cooper-Test
ist so doch hier in der Schule, irgendwann muss man das machen, ist die Hölle immer gewesen.
Das ist 12 Minuten. Das
war bei mir schon immer so. Stück, ich war immer im Sprint einer der schnellsten und bei 1000 Meter.
So Ostblock-Schulmethoden? Also bei mir wurde das nicht gemacht.
Das hat in jeder Schule, glaube ich, oder?
Nein! Also spätestens zum Zentralabi gehört das, glaube ich, dazu.
Zentralabi? Nein, bei uns gab es Bundesjugendspiele, das wusste ich noch. Aber Cooper-Test, aber gut.
12 Minuten, okay. Muss ich auch mal machen.
Ja, auf jeden Fall, genau, wir haben, also wir laufen nie diese Distanz. Ja. Ich glaube, mir würde es vielleicht manchmal was bringen. Wir machen manchmal so Tests wie 1200 im Training, kurze Pause, also 1200, kurze Pause, 300, was ja dann schon quasi relativ nah rankommt, aber man hat immer noch diese Pause. In der Mittelstrecke oder mir hilft es tatsächlich schon auch richtig hart teilweise zu trainieren und einfach sehr nah an diesem Wettkampfgefühl, weil das dann für mich auch schon wieder so was Mentales hat. So, ich muss bereit sein, irgendwie, ich will nicht geschockt sein von diesem Gefühl, wie hart das ist.
Wie, wie hart die letzten 300 Meter plötzlich sind.
Oder schon von Anfang an, also ich habe bei einer 1500 eher immer so nach 300 Metern denke ich schon immer so, ups, ist so, ich kann nicht mehr. Und dann muss ich das wie so akzeptieren und sagen so, okay, es wird jetzt der Vibe sein, darauf, also lasse ich mich ein und dann läuft es halt irgendwie, aber deswegen ich kann nicht so, das ist ein bisschen, fängt es ja an im Laufen, oder nicht, fängt es an schon lange jetzt, dieses Threshold-Training, dass man einfach auch in diesem Schwellenbereich, ist wahrscheinlich ähnlich wie dann auf dem Rad, dieses, wie hast du gesagt?
Schwelle oder?
Na, Schwelle ist das ja, einfach.
Nee, aber dieser Trainingsbereich 2 oder was?
Nee, Zone 2 ist ja noch.
Also das ist die so. Schwellen, genau, die Schwelle zwischen 2 und 3 Laktat quasi. Und immer in diesem Bereich zu bleiben, da gibt es ja die Ingebrigtsens, die diese Methode, die Norweger da so krass etabliert haben. Es machen mega viele Leute, bei voll vielen Männern funktioniert das richtig gut auch. Ich weiß gar nicht, im Frauenbereich hat sich weniger durchgesetzt. So. Aber genau, das ist auch typabhängig. Also ich zum Beispiel komme nicht über extrem viel Kilometer, deswegen kann ich nicht so super viele ruhige Sachen machen, sondern ich brauche dann auch irgendwie wieder Intensitäten. Aber ja, man ist trotzdem nie so richtig an diesem Wettkampf, an dieser Wettkampfintensität.
Macht ihr auch so Schwellenkreuzen und sowas? Das macht man im Radsport oft, so also over-unders, also dass man halt irgendwie eine durchgehende Einheit hat und dann läuft man über der Schwelle und dann läuft man, also 3 Minuten über der Schwelle, so und so viel Prozent, dann läuft man danach so und so viel Prozent unter der Schwelle, dass man im Prinzip auch so eine Simulation hat von, weil das ist ja auch immer so im Radsport so dieses Ding, so alle Hobbys, die halt irgendwie eine geile Schwelle haben von irgendwie, keine, haben alle ein FDP von 350. Es gibt aber kein Radrennen, wo du halt deine Schwelle fahren kannst. Du fährst entweder völlig drüber oder halt völlig drunter. Du fährst halt nie deine Schwelle. Deswegen bringt das gar nichts.
Ja, krass.
Also zum Beispiel ein guter Freund von mir, Leonard Klein aus Köln, Colonia Kids, ist wahrscheinlich der beste Radrennfahrer mit der niedrigsten Schwelle, weil der einfach immer so krass effizient fährt und einfach ein krass guter Sprinter ist. Aber der braucht halt keine gute Schwelle.
Krass, okay.
Also du fährst nie deine Schwelle. So. Und das ist halt auch so ein bisschen dieses Over-Under-Ding, dass du halt sagst, okay, ich kann drüber gehen, dann trainierst du das Erholen so leicht unter der Schwelle und dann kannst du wieder drüber gehen. Weil im Rennen ja auch im Laufen kannst du auch nicht entscheiden, wie schnell du läufst, ne?
Genau, also im Laufen hast du dann halt viel, bist du nah an diesen Paces für bestimmte Strecken, die du dann halt trainierst. Da orientierst du dich halt viel dran. Und an sich hat es aber rein was Physiologisches, im Schwellenbereich zu bleiben. Also es ist quasi eigentlich egal, wie gut deine, also die soll besser werden, aber es ist so individuell, der Trainingsreiz soll der richtige sein, so quasi in dem Moment. Deswegen bleibt man dann in diesen Schwellenbereichen, ja.
Ja, krass. Merkst du das im Radfahren? Guckst du manchmal auf deine Watt beim Radfahren? Hast du jetzt einen Powermeter?
Ja.
Guckst du ab und zu?
Ja, klar. Ich habe da auch leider dann zu viel irgendwie mich, also nicht viel mit da beschäftigt, aber ich will halt irgendwie auch besser werden und dann guckt man da doch so.
Hast du mal geguckt, was deine, mich würde das wirklich interessieren, was deine quasi deine Lauf, deine 1500 Meter, also deine Paradedisziplin, was du da
so,
quasi.
Was in Watt wäre.
Ja, was du über 4 Minuten auf dem Rad trittst.
Das habe ich noch nie gecheckt.
Was hast du so Zeiten, die du mal also Distanzen, die du mal gecheckt hast? Weil wie lange trittst du so und so viel? Oder?
Nee, ich muss mal diese Tests machen. Also ich weiß immer nur so, wenn ich jetzt so Intervalle mache, irgendwie so bin ich letztens mal den Willi ein paar Mal hochgefahren.
Was ist das, 2 Minuten die eine Seite, 1 Minute die andere Seite oder was? Ist das so?
Ja, also war ein bisschen länger als 2 Minuten, war so 2,45 oder so. Also von ganz unten bis ganz oben. Vielleicht fährst du 2 Minuten.
Nicht mehr. Ne. Also ich fahre, ey, ohne Witz, ich fahre Willi kleines Blatt, ne?
Wer ist der
Grunewaldturm an der Havelchaussee.
Ah, da hinten, okay.
Also ich bin es schon mal einmal, glaube ich, auch schneller gefahren, aber wenn ich so Intervalle mache oder so. Aber da fahre ich dann, glaube ich, mit viel mehr an und dann hinten raus kann ich das auch nicht mehr halten.
Das ist die große Kunst, wenn du irgendwann dann FDP-Test machst, also 20-Minuten-Test.
Ja, genau, wie startet man das, frage ich mich.
Das muss man muss halt so ein bisschen, so eine minimale Einschätzung braucht man schon, weil sonst denkst du, okay.
Gefühl des Körpers.
Ja, fühlen. Vielen hilft's erstmal ohne zu gucken, so das Erste. Also man muss halt irgendwie so, also ich würde immer erstmal gucken, okay, losfahren ein bisschen konservativer, als man denkt. Und dann lieber nach 3 Minuten, 4 Minuten, okay, sagen, okay, da geht schon noch mehr. Oder halt irgendwie, wie ich letztens wollte mal gucken, was noch übrig ist von früher. Und hab halt einfach so deutlich unter meiner Schwelle von früher irgendwie angepeilt und bin halt nach 3 Minuten einfach komplett krachen gegangen.
Und dann rechnet man aber den Schnitt am Ende über diese 20 Minuten aus.
Die Watt, genau. Die Durchschnittswatt, genau. Also man sollte konstant fahren, deswegen sollte man sich auch eine Strecke raussuchen. Die meisten machen das irgendwie leicht bergan.
Ich mache jetzt einfach mal diesen Test jetzt noch.
Ja.
Bevor es
ich kann ja eine, wo ich früher mal gefahren bin, ist eine gute Strecke, da gibt es keine Ampeln, nur so ein paar Kurven.
Ah, ja.
Und da kann man das eigentlich ganz gut, gut machen, ist immer wenig Verkehr. Das geht gut. Und dann 20 Minuten, am Ende wird es halt richtig eklig. Sollte halt auch so sein, dass du nach den 20 Minuten halt erstmal absteigen musst und nicht dann so einfach so, ah, okay.
Ah, geil,
aber ich glaube, das kannst du. Das ist passiert, auf dem Fahrrad auch.
Das ist auch so geil, ey. Ich früher 20 Minuten Test gefahren, also Leute vorbeigefahren, ich hänge so über meinem Rad so seitlich, also okay, Sauerstoffzelt bitte.
Eigentlich dann noch der kleine Doc, der dann mit der kleinen Pixel ins Ohrläppchen dann so.
Ja, so irgendwo bei Michendorf steht dann so ein Arzt.
Ah ja, servus hier.
Nee, die richtigen Profis sind ja die ihre Tests fahren und dann einfach ganz routiniert vom Rad steigen und erstmal kotzen gehen.
Ja.
so viel dazu. Okay, wie war denn, wir müssen mal wieder ein bisschen zurückgehen, weil Olympioniken ist ja nichts. Du kannst neben deinem Namen OLY schreiben, ne? Bin ich auch dafür, dass du es in Zukunft machst. Und du warst in Tokio, die leider ja Covid-Spiele.
Mhm.
Wie ist Olympia?
Also persönlich war es für mich eine krasse Erfahrung. Man hat natürlich irgendwie übelst krasse Erwartungen, weil man so sein ganzes Leben, oder nicht ganz Leben, aber dann irgendwann lange davon träumt, so. Und tatsächlich wurden diese Erwartungen auch, also übertroffen, so mäßig, obwohl keine Zuschauer da waren, obwohl es irgendwie so in ganz anderen Maße, aber ich glaube, es ist irgendwie so ein besonderer Moment und man merkt so, es geht dann doch auch über so eine eigene Leistungsfähigkeit hinaus, also hat es irgendwie eine Bedeutung so und das spürt man dann so und in diesem Dorf unterwegs zu sein mit den krassesten Athleten der Welt, ist so eine krasse Energie irgendwie, weil alle ja auch so, also ja in ihrer Blüte von der Performance auch sind. Es
muss
so
ein krasser Hormon-Overload sein in diesem Dorf,
ist
weil
so
ja alle,
ein Hormon-Overload,
alle so auf ihrem Peak sind
und rauslassen wollen. So. Ja. Ja, und
diese aber konntet ihr da auch viel so miteinander kommunizieren? So? Also klar, die Banderolen waren ja noch veraltet. Ich glaube, da stand ja noch 21 oder so.
Nee, 20
oder
stand drauf.
Oder 20
das
drauf,
haben sie genau. Nie geändert. 20,
genau, und 21
genau. Dann, aber ja. Konntet ihr da auch so untereinander so agieren? Wie waren denn da so die... Klar, jeder hat bestimmt gesagt, so, ja, gar nichts machen, aber...
Ja, also doch, natürlich schon. Aber ich meine, diese ganzen Partys und so haben halt nicht stattgefunden. Ja, man musste halt auch so... 2 Tage nach dem Rennen wieder reinhauen und vorher war man natürlich auch irgendwie trotzdem damit beschäftigt, also oder nicht trotzdem, ja. Sondern so wollte natürlich irgendwie ready sein für das Rennen und so. Aber ich hatte trotzdem voll viele Momente, wo ich auch natürlich mit anderen Leuten in Kontakt getreten bin und irgendwie, wo ich so krasse Gänsehaut bekommen habe, einfach von dieser Stimmung und irgendwie diesem Gefühl, jetzt da sein zu können. Und ich habe das aber, ich habe damals mit einer Freundin auch gesprochen und die meinte auch so, mein Sportpsychologe meint, ich soll das alles aufsaugen und wir müssen das alles so uns eher sehen als Energie, voll. Weil ich habe damals dann so gedacht, so ich muss mich schonen und so, ich darf jetzt nichts mehr machen und ich darf keine Energie für das verwenden. Nee. Und habe das dann aber so ein bisschen so umgedeutet und habe dann so, ja, habe dadurch übelst viel Energie gezogen und ich war einfach so, ich habe da dann auch für meine Verhältnisse so voll gut performt und bin dann ins Halbfinale gekommen, was für mich schon voll der große Erfolg war. Und ich glaube, es lag einfach auch daran, dass ich irgendwie so krass dankbar war, da sein zu können und das irgendwie nochmal aus einem anderen Blickwinkel so betrachtet habe als rein so dieses, ich muss jetzt meine Performance liefern und...
Ja, voll geil. Ich glaube, das ist eh so, man hört ja mal viel, was so in olympischen Dorf abgeht und so weiter, war dann wahrscheinlich in dem Jahr ein bisschen anders zumindest, ja. Aber ich habe auch eine gesehen bei Instagram und die hatte irgendwie, ich weiß nicht, welche Sportart das war, die hatte jetzt in Paris, war ihr Finalwettkampf am ersten Tag von den Olympischen Spielen und die, aber die hat halt irgendwie gepostet, dass sie noch die gesamte Zeit da bleibt.
So geil.
Das ist einfach so geil.
Ja.
Der komplette Druck weg und du kannst einfach da in diesem, weil ich meine, gerade in Paris war das jetzt halt, glaube ich, richtig crazy die ganze Stadt war ja gefühlt olympisches Dorf.
Ja, auf jeden Fall.
Und was da auch alles so abging an Events und ich meine, was man so mitgekriegt hat, alle Athleten gehen zu allen anderen Wettkämpfen auch und gucken zu und so. Das ist ja eine krasse Stimmung. War das bei euch auch so? War das möglich, dass man überall dann auch so guckt oder war es schon sehr abgeschottet?
Nee, es war leider sehr abgeschottet, ja. Und man ist dann einfach nur ins Stadion gefahren. Es war auch so, also wir durften ja eigentlich auch nicht raus in Tokio und sind dann einfach, ich habe die Stadt so erlebt durch den Bus und zum Stadion. Aber
war der wenigstens selbstfahren, der Bus?
waren schon selbstfahrende echt? Autos in dem Dorf. Ja, das war irgendwie krass. Also damals war das schon cool. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn man das so akzeptiert hat, dass es halt jetzt andere Olympische Spiele sind, so, dann war es irgendwie voll okay und dann trotzdem so, natürlich in einem leeren Stadion, aber man wusste, dass krass viele Leute von zu Hause zugucken und
es war ja auch einfach die Situation damals, ne? Es war ja, also man ist jetzt ja nicht so, dass man aus der normalen Welt quasi zu leeren Olympischen Spielen gefahren ist, sondern man ist ja aus dem kompletten Lockdown
total
dahin und es war ja quasi the new normal zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau, und es war eher krass, dass es irgendwie stattfinden konnte und dass die das möglich gemacht haben, aber natürlich habe ich mir deswegen so ein bisschen auch gehofft, nochmals nach Paris jetzt zu schaffen, um das noch mal anders zu erleben, aber so vom Grundgefühl und die Bedeutung für einen selbst und ich glaube auch, die Bedeutung kommt natürlich auch total, ist damit verbunden mit dem Weg, den man gegangen ist und das habe ich dann auch immer wieder gemerkt, dass man irgendwie so ein krasses Gefühl bekommt für das, was man alles investiert hat, dafür, wer alles einen auf diesem Weg begleitet hat und ja und da, keine Ahnung, darüber kommen natürlich auch total viele Emotionen.
Was du am Anfang auch gesagt hast mit der einen Athletin, die am ersten Tag von den Olympischen Spielen in Paris ihr Finale hatte. Wie ist es denn? Also beim Radrennen ist es so, wenn man nicht mehr kann, gestürzt ist, zack, das finde ich manchmal auch ein bisschen schade, so bei den Grand Tours oder so, dann sind die so, ah ja gut, der hat sich zerlegt oder der ist aus dem Zeitfenster raus, so yo, ciao. So, dann gehen die halt raus, klar, es sind Kosten, die so entstehen und so weiter, aber wie ist es denn bei den Olympischen Spielen? Seid ihr dann theoretisch von Anfang bis Ende da oder seid ihr dann auch nur in der Zeit bei den Olympischen Spielen, wo eure Disziplinen sind oder wo ihr antretet?
Ja, also man ist vorher halt irgendwie, also es ist von Verband zu Verband auch unterschiedlich. Der Leichtathletikverband, der Deutsche, ist da relativ streng in der, dass man in den Vorgaben so, also man darf jetzt nicht so einfach zur Eröffnungsfeier zum Beispiel, wenn der Wettkampf aber erst so 10 Tage später ist. Deswegen, wir sind damals 2 Tage vorher angereist und hatte so ein bisschen Flexibilität. So. Genau, also wir sind vorher in so ein Pre-Camp schon gereist, was dann schon in Japan war, um sich so anzupassen und so, aber dann ins Dorf halt quasi. Und dann zu Corona mussten wir 2 Tage danach wieder gehen. Und in Paris, glaube ich, durfte man auch bleiben, aber ich weiß auch nicht, ob man. Ich glaube, man durfte schon.
Nee.
Also das nicht. Und ich glaube, dadurch, dass Leichtathletik ja am Ende auch immer erst stattfindet, glaube ich, durften schon alle bis zur Abschlussparty auch bleiben und so. Aber kommt immer auch von Verband zu Verband drauf an. Okay. Ja.
Ja, wie ist es denn? Du hast gemeint, zu Verband, Sportförderung, im Radsport ist es viel, die Leute sind bei der Bundeswehr, beim Zoll, bei der Polizei und so weiter. Du hast gesagt, du bist hier im Berliner Verband, bist dann in Kader gekommen, du bist mit Nike unterwegs. Wie kann man sich das so vorstellen? Du studierst, ja, und du bist
nicht
jetzt
mehr.
Du hast jetzt heute deine Masterarbeit abgegeben und du warst jetzt nicht auf einer Bundeswehr-Uni oder so, was man ja oft hört, oder einer Polizeischule. Im Radsport kann ich jetzt nur sagen, ja. Oder Biathlon ist ja auch oft der Fall. Wie hast du dich über die Jahre über Wasser gehalten, finanziert? Weil ist es ja jetzt auch nicht so, dass du da sagst, ah ja gut, ich gehe heute mal im Park und renne mal um Block oder so. Ja.
Nee, genau. Also das ist relativ natürlich irgendwie entstanden. Also ich habe halt angefangen mit dem Sport, da hatte ich noch nicht vor, das beruflich zu machen, so mäßig. Und es war eher dann so ein Hobby und sehr ambitioniertes Hobby. Aber und dann habe ich irgendwie relativ früh das Glück gehabt, Sponsoren zu bekommen. Also ich bin seit 11 Jahren mit Nike verbandelt und habe dann auch andere, also wir haben Unterstützung vom Verband, es gibt die Deutsche Sporthilfe, mein Verein unterstützt mich und ich habe so aus ganz vielen verschiedenen Töpfen sozusagen ziehe ich meine Einnahmen und das war halt relativ cool, dass ich neben dem Studium schon früh was damit verdient habe und dann auch so ab 2018, 2019 tatsächlich ein richtiges Einkommen damit auch hatte. Man verdient dann auch über bestimmte Läufe oder Antrittsprämien und verschiedenste Sponsoren, so dass ich eigentlich dann auch für mich das irgendwie ganz gut war zu merken, so es ist jetzt wirklich auch ein Job und ich habe auch diese Rechtfertigung, so viel Zeit dafür und Energie zu investieren, weil es nimmt einfach extrem viel Energie und ich meine, ich habe echt viel länger studiert, als ich sonst wahrscheinlich studiert hätte.
Wie lange hast du insgesamt studiert jetzt? Mit Master? Ja,
11 Jahre hat es gedauert.
Ja gut,
das ist voll okay.
Ja. Wenn man zwischendurch mal bei Olympia war.
Ja, und du hast auf leistungsmäßig noch Sport gemacht und so weiter. Hey, come on.
Ja, also. Ach, ich habe mich damit auch irgendwie nie dann so gestresst, weil ich eben wusste, so das ist, ich habe da noch meinen Job. Aber genau, es ist so, man ist auf jeden Fall in dem Bereich, es ist nicht so easy, so man muss da auf jeden Fall gut aufgestellt oder Glück haben auch, dass man an die richtigen Sponsoren kommt und auch einfach zur Spitze zählen, weil sonst ist es auch schwer, einfach da eine Förderung zu bekommen. Also es ist
voll. Ich weiß nicht, bei meiner Schwester, die war auch bei LG Nord, die hat Weit- und Dreisprung gemacht. Und da war das dann halt, irgendwann war das halt klar, dass es eine Entscheidung sein musste, entweder weiter Sport oder studieren. Aber Sport war halt nicht lukrativ zu dem Zeitpunkt. Sie hat irgendwie einen Vertrag mit Puma gehabt, aber auch jetzt nichts, wovon man leben könnte so. Und daher war das dann irgendwie relativ klar für sie. So, dass, also es ist halt so ein bisschen, ich meine, in der Leichtathletik ist es ja auch so, da hast du gerade in Deutschland immer so ein paar Stars, wo man weiß, okay, die werden davon gut leben können. Aber so die breite Masse macht das ja oft so nebenher, neben dem Beruf auch so. Ne? Also
Fall,
auch die Profis sozusagen. Daher schon gut, da so eine Förderung insgesamt zu haben. Oder auch das System, wie du es hast, dass du quasi aus verschiedenen Töpfen irgendwie, dass jetzt nicht einer den großen Betrag hinlegen muss, sondern es ist auch viel wahrscheinlicher, dass es dann funktioniert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube aber jetzt auch mittlerweile hat sich das halt geändert, was wir auch schon meinten mit diesen Brands, die da mehr Interesse dran haben, dass es einfach so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit jetzt auch bekommt, die Leichtathletik, dass mehr Sponsoren am Start sind.
Ja, weil es ja auch viel mehr, sag mal, wie im Radfahren. Ich meine, beim Radfahren ist es halt, es gibt super viele Leute, die Rennrad fahren, aber es gibt halt super wenig Leute, die Radrennen fahren. So, aber die Masse ist halt, sind halt Rennradfahrer, Rennradfahrerinnen und beim Laufen ist es ja wahrscheinlich genauso. Es gibt halt super wenig Leute, die Wettkämpfe laufen. Das ist so jetzt, wenn man sich Jogger anguckt. Also wenn man alle Jogger Deutschland nimmt und dann guckt, wie viele Leute ja, laufen im Wettkämpfe. Ja,
immer mehr durch diese Marathons.
Ja, genau. Okay, Marathon nehmen wir jetzt mal raus. Ja. So. Aber deswegen sind ja diese, sag mal, jedermann, jeder Frau Sportangebote, wie diese Runclubs und sowas alles, das hat halt so einen krassen Mehrwert mittlerweile für die ganzen Marken, weil das einfach so
eine Masse
ist mittlerweile und das Level auch relativ hoch ist. Das heißt, es ist auch irgendwie so eine Legitimierung des Performance-Gedankens so. Mhm. Was dann natürlich auch für dich super ist, wenn du mal verletzt bist oder irgendwas, dass da trotzdem halt noch so viel stattfindet, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, genau, dann gerade nochmal Performance-Gedanke. Was hat's denn jetzt auf sich mit den Schuhen mit Carbon-Sohle?
Das hab ich auch nicht verstanden.
Was ist da denn jetzt los?
Gibt's die überhaupt oder ist es so ein Mythos?
Andi kennst du ja auch.
Ja.
Unsere Andi, die hatte ja auch mal was dazu gesagt, so dass das jetzt ja eigentlich nur so Profibereich-mäßig ist.
Ich dachte, die sind illegal. Gibt's die wirklich?
Mythos Carbon-Schuhe?
Nein, die gibt's. Die sind nicht illegal. Ja, also ich meine, die sind auf jeden Fall, die machen einen großen Unterschied, würde ich sagen. Die Straßenschuhe, die Carbon-Schuhe noch mal viel mehr als die Spikes. Also es gibt auch diese Spikes, die so ein bisschen diese dickere Sohle haben. Aber also es hat sich voll viel dadurch verändert, jetzt auch im Laufsport. Also ich meine, es werden ja immer noch Weltrekorde, die ganze Zeit gebrochen und es hat auf jeden Fall, also im Marathon ist ja ist der Einfluss davon auf jeden Fall mega groß.
Das heißt, Energieersparnis dann auch letztendlich, ne?
Ja, also genau, halt dadurch passieren, ja, also es, aber man muss auch sagen, es ist schon auch, also meiner Meinung nach hilfreich, erst ab einem bestimmten Pace. Also wenn ich jetzt den Marathon jogge, also wirklich easy mache, dann glaube ich, ist es einfach gar nicht so hilfreich, weil man muss schon eine bestimmte Stabilität...
Also brauche ich für meine 5 Kilometer, brauche ich die nicht, oder?
Ich glaube nicht. Außer du bist mega schnell.
Das war wahrscheinlich auch einfach so erster Lauf mit Carbonsohle gebrochen.
Ja.
Ach, schade.
Ich habe sogar auch welche zu Hause von Nike, diese Fly, wie heißen die?
Vaporfly.
Was weiß ich und so weiter. Ich hatte die auch ein, zweimal an.
Schnell. Ja.
Aber ich muss gar nicht mehr laufen.
Ja, krass.
Ich muss gar nicht mehr laufen. Nee, ja. Aber da war ich dann auch so, weil ich dann auch mal einen Bericht gelesen habe, dass selbst viele Profisportler danach irgendwie, war das letzte Europameisterschaft oder vorletzte, wo dieser Trend rauskam, dass sie da auch krass Probleme hatten oder so Unfälle hatten irgendwie. Und dann war ich Konnte nicht mehr bremsen. Nee, und dann war ich irgendwann mal wieder beim nicen Kreuzberger Innenbäcker. Aber die werden auch casual getragen, habe ich gesehen. Also von daher, wenn man morgens...
Sehen auch ganz cool aus, finde ich.
Ja. Genau, also du würdest auch sagen, wenn man jetzt nicht da, ja, keine Ahnung, seine 20 Kilometer die Woche rennt, auf einen gewissen Zack, reicht es eigentlich, einen normalen Sportschuh mit einer guten Sohle und das ganze Carbon ist eigentlich schon so High-Level-mäßig.
Ja, genau. Also fürs Joggen würde ich das nicht empfehlen. Aber wenn man halt Bock hat, auch mal schneller zu laufen oder auch
darf der Alassane die tragen?
Der Alassane darf die tragen. Der ist ein guter Läufer.
Den müssen wir eigentlich auch mal in den Podcast hören. Kennst du den Franzos? Nee. Der macht es locker ein Jahr und der ist den ganzen Tag nur noch am Gravel-Rennen fahren und ich glaube Mont Blanc rennt er auch durch die Gegend.
Ja.
Mal, hab ich auch gesagt, so Bruder, was geht's? Und Franzosen hätte ich letztes Jahr kennengelernt, der ist jetzt seit diesem Jahr ist der hier, gell? Und es rennt auch viel und kommt aus Paris und hat gesagt, ach gut, ich mach dieses Jahr locker. Witziger Typ.
Stark.
Wie lange sind wir denn eigentlich jetzt schon hier am Babbeln?
Ja, eine gute Stunde sind wir.
Gute Stunde. Willst du noch was loswerden?
Was möchtest du? Du hast jetzt hier, die Welt hört dir zu. Was möchtest du der Welt noch sagen?
Oh, die Professoren danken.
Genau, die danken. Professoren kriegen gar nichts mit. Die kriegen da so eine anonyme E-Mail mit so einem PDF dran.
Aber das PDF auch so richtig krass komprimieren, sodass man nur noch so sieht, so okay,
ja.
Was steht da?
Muss einfach nur abgegeben sein. Hast du so ein Easter Egg in deiner Masterarbeit untergebracht, um zu gucken, ob die Leute es wirklich lesen? Das haben wir früher bei unseren Bachelorarbeiten gemacht.
Was?
Einer hat bei uns, in meinem Kurs hat einer auf irgendeiner Seite so ein, ich weiß gar nicht genau, ob er das als Fußnote oder wirklich im Fließtext irgendwie, dass wenn der Tutor das bis dahin liest, kriegt er irgendwie eine Kiste Wein oder so, das hat er halt reingeschrieben.
Wirklich?
Da hat der Tutor ihm die Bachelorarbeit quasi wieder zurückgegeben und seine Kiste Wein eingefordert.
Ah, geil. Das ist schon.
Ja.
Nicer Move.
Das ist krass.
Oder Musiktipp, bist du musikmäßig so unterwegs, wenn du jetzt...
Hörst du beim Lauftraining Musik oder ist es...
Beim Lauftraining, ja, ab und zu, also aber nicht so zum Beispiel zu Tempoläufen. Also wenn ich was Härteres mache, dann brauche ich so Konzentration. Und
davon hast
du
da wahrscheinlich auch nicht so viel Krempel dabei, oder?
Ja.
Was hat man so dabei? Handyschlüssel?
Handy habe ich eigentlich nicht dabei beim Laufen, nee. Aber dann so beim lockeren Laufen mache ich das schon manchmal, ja. Ja, aber ich höre so relativ viel gemixt, würde ich sagen.
Aber jetzt so, wo du sagst, so, ey Leute, das ist so aktuell das, was ich gerne abfeiere. Es kann auch ein Podcast sein. Also, oder wo du
gemeint du kannst hast, auch, so. Du hast einen Joker. Du darfst deinen Spotify öffnen und gucken, was in deiner, weiß nicht, ob du eine Playlist hast oder ein Album, was du gerade viel gehört hast oder irgendwas.
Ich habe gerade auf dem Weg hierher mal wieder.
Wir können alle mal reingucken.
Je t'aime de ouf von Eloïse gehört. Ich glaub, weiß gar nicht, ob man das so ausspricht. Genau, aber das ist auf jeden Fall ein Song, den ich gerne habe, den ich letzten Sommer mega viel gehört habe. Ja.
Sehr gut. Ich habe gerade wieder, ich grabe wieder in meinen Hip-Hop-Alben und habe von Busta Rhymes 2020 Album richtig griffiger Titel. Das Album heißt Extinction Level Event 2 The Wrath of God Reloaded. Das ist aber ein geiles Album. Das ist ein sehr, sehr gutes Album. Packen wir alles in die Shownotes.
Was ich seit zwei Wochen höre, immer wieder, ich hoffe, ich habe das nicht schon mal empfohlen, aber ich glaube nicht, The Day After von Astral Pilot und Sven Feth von 1992. Der Track geht 21 Minuten, ist übertriebens geil und soll angeblich auch die letzte Platte gewesen sein im Dorian Gray, in dem Club, der, ich glaube, 2000 zugemacht hat oder 1999, also ich war da nie drin, aber...
Das gab es in Berlin auch, aber am Potsdamer Platz, das ist nicht der, oder?
Nee, der war am Frankfurter Flughafen, das war so der Club so in Germany, weil die ganzen Stars sind eingeflogen, sind da rein und das soll angeblich, habe ich mal mir sagen lassen, dass der letzte Track war, den Sven gespielt hat und der die angemacht hat und ist dann gegangen. So, also sehr schöner Track, The Day After, kommt in die Shownotes und... genau.
Ich hab nur eine Sache noch, weil ich bin ein großer D'Angelo-Fan und da ist jetzt das Gerücht, dass der wohl an einem neuen Album arbeitet, nach 10 Jahren, das erste Mal wieder. Da bin ich gespannt und freue mich drauf. Cool. So, na dann würde ich sagen, trinken wir aus, ziehen uns die Carbonsohlen an und gehen eine Runde laufen. Wir können mal, wenn du mal, du läufst ja wieder, ne? Ich kann nur kurz und langsam laufen. Gehen wir langsam laufen. Da musst du mal langsamer laufen, als du sonst läufst.
Ja. Wir machen einfach so, wir gehen einfach mit dem Lastenrad. Mhm. Einer fährt Fahrrad. Mhm. Ich würde das machen. Du sitzt vorne drin. Machst aber die Ansagen.
Ja, okay.
Du kriegst die Carbonsohlen.
Hey, wir können mal und so eine rennst. Richtig krasse Einheit machen. Ja. Also es ist richtig Pusher.
Klingt mega. So machen wir das. Du
bist einfach Balu, mit dem muss
ich
anhalten.
Ja, ey, als ich letztens gelaufen bin, das geht ja eh darum, dass ich mit dem Hund laufen will. Ja. Das ist halt so geil, weil der ist wie so ein Schlittenhund. Ich bin 10 Kilometer dann gelaufen mit irgendeiner 5er irgendwas Pace, was einfach viel zu schnell für mich ist, aber weil dieser Hund mich halt gezogen hat. Super. Mir haben die Beine danach wehgetan.
Da hatten wir doch auch mal was drüber geredet, dieser Sport aus Skandinavien, wo die mit den Hunden, die spannen die Hunde vor Fahrrädern oder auch zum Laufen, dann fetzen die dann so.
Ey, aber das sieht richtig geil. Komisch aus, weil das sieht auch einfach nicht, also für mich persönlich sieht das nicht so richtig kontrolliert aus, weil die Hunde rennen halt und schleifen ihre Leute also hinterher. Ja. Und das ist eigentlich eine Sache, die wir dem gerade probieren abzutrainieren.
Okay. Ja, eben.
Deswegen, wir machen jetzt mal einen Deckel drauf. Schön war's, schön, dass du da warst.
Ja, danke euch.
Und wir sehen uns bei der Laufeinheit oder auf dem Rad. Vielleicht eher auf dem Rad.
Yes.
Ja, danke, dass du da warst. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bei Fragen zum Thema Laufen wisst ihr jetzt, wo ihr euch meldet.
Einfach bei mir.
Tschüss. Ciao, ciao.